Hallo, ich bin Manka Heise.
Und ich bin Christian Esser. Dass wir zwei Investigativreporter bei Stern und RTL sind, wisst ihr. Und dass wir undercover in der berühmtesten Klinik Deutschlands recherchiert haben, auch. Wenn nicht, dann hört euch von diesem Podcast gern erst die vorherigen beiden Folgen an. Ihr hört Inside Charité.
In diesem dritten Teil nehmen wir euch zu einem Fall mit, der mir besonders nahe geht. Es geht um die 16-jährige Sophie und ihre Mutter. Sophie liegt im Klinikum Virchow der Charité. Im Juli arbeitet hier unsere Undercover-Reporterin Anna als Praktikantin. Sie recherchiert auf der Kindermukoviszidose-Station. Hier sind eigentlich Kinder mit Atemwegserkrankungen untergebracht, die zum Teil hoch ansteckend sind.
Sophie trägt ein Kopftuch, sie hat Krebs. Und eigentlich gehört sie nicht hierher. Aber die Onkologie ist voll. Und das Problem auf der Mukoviszidose-Station ist, kein Arzt fühlt sich anscheinend zuständig für sie. Wie auch in den anderen Undercover-Szenen ist diese hier mit KI nachgesprochen. Wir sagen es der Transparenz halber lieber doppelt und dreifach. Die Szenen könnt ihr in der Doku auf RTL Plus anschauen. Den Link stellen wir euch in die Folgenbeschreibung. Dort könnt ihr auch auf die Titelgeschichte gehen, die im Stern steht. Aber jetzt erstmal zu Sophie. Sie sitzt in einem Sessel vor ihrer großen Fensterwand. Das Kopftuch hat sie abgelegt. Ihre Mutter kippt das Fenster zum Lüften. Draußen bläst der Wind. Sophie, ihre Mutter und Anna schauen fasziniert den tanzenden Bäumen zu. Auf dem Tisch vor Sophie liegt Prinz Harrys Biografie Reserve, ein dicker Wälzer. In der deutschen Version hat er 512 Seiten. So etwas liest man, wenn man Unmengen an Zeit hat. Oder wie hier Sophie, unfreiwillig viel Zeit.
Waren die Ärzte gerade da?
Die kommen nicht.
Nein, es kommt gar keiner.
Die Onkologin, die Chefärztin, die hat uns auf dem Flur gesehen und hat sich schnell im Zimmer versteckt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich gehe jetzt rüber auf die Onkologie und will wissen, was nun Sache ist, ob ich vielleicht gleich den Arzt holen gehe, den Stationsarzt. Der ist super nett, aber der ist eigentlich nicht für uns zuständig.
Aber Infos wären halt schön. Wir fragen uns, ob wir jetzt zusammenpacken oder nicht.
Haben die gesagt, ihr dürft gehen oder ihr dürft nicht gehen? Gar nichts?
Was sollen sie uns gesagt haben? Es war doch niemand da.
Aber da war doch gerade die Chefarztvisite?
Aber doch nicht bei uns. Die kommen nicht zu uns. Die kommen nie zu uns.
Aber der Chefarzt, der jetzt gerade hier ist, der ist ja der Chefarzt von der ganzen Pädiatrie.
Das mag ja sein, aber nicht von der Onkologie. Unser Zimmer wurde ausgelassen.
Aber eigentlich müsste er mindestens einmal reinkommen.
Sie sehen uns nicht als Ihre Patienten an.
Genau, wir sind ja die Patienten aus der anderen Station. Aber die andere Station bewegt sich ja auch keinen Millimeter.
Aber dann müsste sie ja da sein.
Genau, ist sie aber nicht, weil da keine Plätze sind. Dafür habe ich auch Verständnis, dass da keine Plätze sind. Und wenn hier ein Platz ist, dann legt man das Kind dann hierher. Ist in Ordnung, aber man muss sich trotzdem um das Kind irgendwie kümmern. Es kann ja nicht sein, dass ich alle drei Tage Theater machen muss, dass sie nicht abgehört wird, dass sie nicht kontrolliert wird, dass ihre Medikamente nicht überprüft werden. Das kann ja irgendwo auch nicht sein.
Ja, natürlich nicht. Ich kann's voll verstehen. Das tut mir leid.
Wer kann am wenigsten dafür? Ja, wir.
In der Pause sitzt Anna mit ihren Kolleginnen im Stationszimmer. Auch hier ist Sophie ein Thema. Eine Kollegin erklärt Anna, wie besonders die Pflege einer Onkologiepatientin ist.
Wobei es, glaube ich, für die Pflege immer schwierig war, die zu betreuen, weil die einen ganz anderen Aufwand haben. Die haben viel mehr Medikamente und das können wir hier zum Teil gar nicht wuppen.
Okay.
Weil die haben ja einen ganz anderen Schlüssel. Also, das heißt, die haben eine ganz andere Betreuung auf der Onkologie. Ich weiß nicht, haben die ein 1:2? Das heißt dann eine Pflege auf 2 Patienten. Und hier musst du die einfach mit reinschieben. Und die haben halt einen ganz anderen Bedarf an Medikamenten, an Pflege, an Aufmerksamkeit, weil die dolle krank sind.
Aber dann liegt es daran, weil die Onko zu voll ist?
Ja, die haben keinen Platz. Aber es ist halt für die Pflege nicht gemacht hier. Aber wir müssen sie halt mitnehmen.
Und man merkt halt auch, dass ihr trotzdem versucht, alles zu geben und euch um die kümmert. Es ist halt nochmal mehr Workload, ne?
Natürlich. ist es für die auch komisch, für die Patienten, weil wir keine onkologische Station sind. Das heißt, die Ärzte müssen von der Kinderklinik hier rüberkommen. Das heißt, die fühlen sich auch so ein bisschen verloren hier. Und was, glaube ich, schlimmer ist, dass unsere Pflege nicht, weil es ist ja eine extra Ausbildung. Für eine onkologische Krankenschwester musst du ja eine extra Ausbildung machen.
Ach so.
Und das war hier am Anfang ganz schön schwierig für alle, weil du einfach mehr laufen musst.
Ein krebskrankes Kind, das tagelang keinen Arzt sieht, wie die Mutter erzählt? Wir haben auch diese Aufnahmen Dr. Bernd Honcheck gezeigt, unserem Experten, selbst Chirurg.
Onkologiepatienten gehören überhaupt nicht auf eine allgemeine Station. Onkologiepatienten sind meistens ja in einer zytostatischen Behandlungs-, also in einem zytostatischen Behandlungsschema, sind immungeschwächt und brauchen einen speziellen Umgang seitens des Pflegepersonals und auch seitens des ärztlichen Personals im Versuch, diese Gefährdung durch Infektionen zu minimieren und im Griff zu behalten. Das bedeutet, dass onkologische Patienten, speziell onkologische Kinderpatienten, niemals mit anderen erkrankten Kindern auf einer Station sein können, weil das die Infektionsgefahr für sie natürlich enorm erhöht. Und zweitens, die Kinderonkologie ein so spezialisierte sozusagen Abteilung der Medizin, dass das auch ein normaler Kinderarzt nicht überblickt oder beherrscht, sondern das sind Kolleginnen und Kollegen, die eine spezielle, hochqualifizierte Ausbildung in Kinderonkologie haben. Dass die Ärzte auf der Mukoviszidose-Station sagen, da können wir euch nicht helfen, das sind nicht unsere Patienten, finde ich total normal. Ja, bevor sie irgendeinen Mist machen, machen sie gar nichts. Das ist eine normale menschliche Reaktion. Dass die onkologischen Ärztinnen und Ärzte nicht kommen, ja, warum? Vielleicht ist ihre Station so voll, dass sie nicht mehr, das einfach nicht mehr packen. Es kann tausend Gründe haben, aber die Situation, die Sie jetzt hier vorgefunden haben, ist medizinisch untragbar. Also da würde ich fast sagen, das ist justiziabel.
Warum?
Das geht überhaupt nicht, dass man onkologische Kinderpatienten mit Normalpatienten zusammenlegt. Allein schon dieses Zusammenlegen ist ein hohes Risiko. Und Sie brauchen einen speziellen Umgang mit Ihrem Infektionsrisiko. Manche sogar müssen isoliert werden und. Die Angehörigen müssen geschult werden, wie sie mit dem Infektionsrisiko umgehen. Es gibt viele Besonderheiten in der Kinderonkologie, die in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht hat. Man kann heute Kinder retten, Leukämie-Kinder retten. Da, als ich studiert habe, waren die verloren. Heute kann man die regelrecht zur Gesundheit führen mit, aber da muss man wissen, wie es geht. Das geht nicht auf einer Mukoviszidose-Station, um Gottes Willen.
Können Sie die Verzweiflung der Mutter verstehen?
Na, also, wenn ich diese Mutter wäre, ich will Amok laufen. Was heißt verstehen? Ich finde es noch harmlos, dass sie da nur nach dem Arzt suchen geht. Also, ich finde es, ja.
Also diese
verstehen ist gar kein Ausdruck. Die hat jedes Recht der Welt, darauf zu beharren, dass ihr Kind korrekt behandelt wird. Und was hier stattfindet, ist nicht korrekt.
Die Charité schreibt über die Kinder-Mukoviszidose-Station.
Da auf der Station 15 weder Chemotherapien erfolgen, noch die schwerstkranken kinderonkologischen Patienten versorgt werden und nicht mehr als 5 kinderonkologische Patienten gleichzeitig betreut werden, ist deren Versorgung mit dem regulären Pflegeschlüssel gut zu bewältigen. Es erfolgt täglich eine Visite durch den kinderonkologischen Konsiliararzt für alle kinderonkologischen Patienten auf Station.
Auch in den nächsten Tagen wird Sophies Mutter immer wieder darum kämpfen, dass ihre krebskranke Tochter medizinisch angemessen versorgt wird. Auf einer Station, die eigentlich auf Atemwegserkrankung spezialisiert ist.
Also selbst wenn man die Katastrophe akzeptiert, dass onkologische Kinder mit Mukoviszidose Kindern zusammenhängen, dann muss es doch wenigstens 1-2 Ärzte geben, die dann für die zuständig sind auf der Mukoviszidose Station. Nicht mal das ist ja gegeben.
In einem anderen Zimmer liegt ein Baby mit hoch ansteckendem Keuchhusten. Der wird über die Atemluft übertragen.
Heuschustenkinder mit Onkologiekindern, also ich fange gleich an zu heulen. Das ist doch nicht denkbar. Stellen Sie sich mal vor, ein Onkologiekind, abwehrgeschwächt, kriegt Keuchhusten, das ist tot, das ist ein Todesurteil. Hat überhaupt keine Chance, vielleicht doch, aber also ich will nicht übertreiben, aber das kann gar nicht sein. Das ist nicht eine Station.
Doch.
Ja gut. Ja. Eine Schande. Für uns alle übrigens, weil ich meine, es ist doch unsere Gesellschaft, die da zuguckt und nichts tut.
Und immer noch kämpft Sophies Mutter dafür, dass ihr Kind endlich richtig versorgt wird. Sie marschiert dann selbst los, Richtung Onkologie. Anna ist dabei.
Dann willst du jetzt einfach direkt mit den Onkologen sprechen?
Genau, finde ich sehr sinnvoll. Die Geschichte wiederholt sich.
Aber eigentlich sollte es nicht so sein, dass du hinterherrennen musst.
Ja, aber weißt du, mein Job ist es irgendwie dafür zu sorgen, dass mein Kind versorgt wird.
Auch Anna hat uns erzählt, wie sehr sie dieser Fall beschäftigt hat. Du machst in diesem Moment ja zwei Jobs gleichzeitig. Du bist Journalistin, du recherchierst und du machst noch den Job, für den du dich da beworben hast, als Praktikantin im Krankenhaus. Und du triffst auf Schicksale und kümmerst dich.
Anna war 2 Wochen auf dieser Station. Sie persönlich hat keinen Arzt gesehen. Auf den Fall der krebskranken Sophie, auf die Hygienemaßnahmen und die medizinische Versorgung angesprochen, schreibt die Charité, Zitat:
Kurz zusammengefasst besteht durch die strukturierten und durchgeführten Hygienemaßnahmen auf Station 15, die das ganze Team einhält, kein erhöhtes Risiko für die kinderonkologischen Patienten. Die Aufnahme auf Station 15 sorgt bei oft vollbelegter kinderonkologischer Station für die rasche Behandlung einer potenziell lebensbedrohlichen Infektion.
Ich kann nicht sehen, dass Sie das berechtigt haben, einen solchen guten Ruf. Also wenn ich das sehe, könnte man, wenn ich jetzt Charité-Arzt wäre, vor Scham im Erdboden versinken. Aber guter Ruf ist was anderes.
Und die Frage, die uns umtreibt, Esser?
Welche Verantwortung trägt der Vorstand für solche Fälle, die Sie hier gesehen haben?
Welche? Ja, die ganze. Was heißt welche? Also es gibt ja keine verschiedenen Verantwortungen.
Würden Sie sagen, Karl Lauterbach hat auch eine Verantwortung, wenn man solche Verhältnisse in der Charité sieht?
Natürlich, wenn er davon erfährt, müsste er eigentlich am nächsten Tag dafür sorgen, dass einige Stationen dort geschlossen werden, dass die Ausbildung gestoppt wird, weil sie nicht gegeben ist und was, als ich alles vorhin gesagt habe. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ihn das sonderlich interessiert. Das ist aber mein persönlicher Eindruck.
2 Stunden haben wir mit Dr. Honschek gesprochen. Danach sind wir ganz schön platt. Er auch, glaube ich.
Okay. So, Luft hier reinlassen?
Ja.
So. Vielen, vielen Dank, Herr Honschek.
Drei Undercover-Einsätze.
Auf 3 verschiedenen Stationen. Dazu die Ärzte Laura Schad und Julian Gabrisch. Dazu Experten wie Dr. Honschek, Dr. Ruth Hecker, mit denen wir über unsere Recherche sprechen. Chatverläufe mit einer Quelle, einer Insiderin mit Verantwortung.
Und eine Charité, die Vorwürfe zurückweist. Unhaltbare Zustände. Wir müssen endlich mit denjenigen sprechen, die verantwortlich sind.
Die Charité gehört zu 100% dem Land Berlin. Die Aufsichtsratsvorsitzende der Charité ist die Gesundheitssenatorin von Berlin.
Ina Ciborra.
Und der Chef der Charité, Heo Krömer, und Frau Ciborra kennen sich gut. Kann es sein, dass sie trotzdem nicht weiß, wie es um die Charité steht? Wir treffen die Senatorin am Rande eines Medizinkongresses. Wir schlendern ziemlich lange durch die Halle.
Vielleicht ist es gut, dass ich mal nicht so aufgeregt bin.
Bis wir Frau Ciborra durch die Menge laufen sehen.
Hallo Frau Ciborra. Hallo. Manke Heise, Ständeinvestigativ.
Hallo.
Und ihre Pressesprecherin ist auch dabei. Sie schiebt Frau Ciborra immer wieder von uns weg.
Sie gehen ja sozusagen jetzt Spitzmedizin. Und da habe ich auch eine Frage. Und zwar zur Charité. Da klagen sich ja die Ärzte über die viel zu hohe Arbeitsbelastung und wollte Sie fragen, warum Sie sich nicht für die Ärzte mehr einsetzen.
Ich setze mich immer für Ärzte ein.
Aber die arbeiten ja immer noch viel zu viel und brauchen eigentlich ihre Unterstützung. Die Charité will aber weiter sparen an den Ärzten. Sie sitzen mit dem Aufsichtsrat. Was tun Sie für die Ärzte? Wieso wollen Sie nicht antworten?
Die PJler kriegen ja kein Geld und übernehmen den Job der Ärzte. Wie kann das sein, einem der besten Krankenhäuser der Welt?
Und weg ist sie. Und wir stehen da mit unseren Fragen, auf die es hier keine Antwort gibt.
Aber Heise, ohne Antworten lassen wir uns nicht abkanzeln. Einen gibt es ja noch, den wir fragen können und fragen müssen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Er hat einem Interview zugestimmt. Wir treffen ihn in Erfurt. Dort spricht er am 20. August bei einem Pressetermin bei den Helios-Kliniken Thüringen-Mitte. Wir sitzen erst im Publikum, der Gastgeber begrüßt.
Wir sind deutlich näher als Helios, Deutschland. Wir haben
wollen hören, was Lauterbach erzählt.
Ja, vielen Dank. Das ist die erste Klinik eines privaten Trägers, die ich im Rahmen meiner Krankenhaustour, die ich derzeit in ganz Deutschland mache, besuche. Das Klinikum Erfurt habe ich bewusst ausgewählt.
Danach haben wir einen Interviewtermin mit ihm. Vor dem Klinikgebäude verabschiedet er sich von den Leuten, den Repräsentanten und kommt dann auf uns zu.
Hallo Herr Lauterbach.
Hallo.
Manke Heise. Tagchen.
Wir kennen uns
ja. Schön, Sie zu sehen.
Wir würden gerne hier ein Interview mit Ihnen führen. Da stehen Sie auch im Schatten. Da am besten.
Herr Lauterbach, es geht ja um Ärztemangel und Arbeitsbedingungen, Krankenhausreform. Jedes Jahr gehen ja immer noch Ärzte auf die Straße. In diesem Jahr demonstrieren zum Beispiel an der Charité die Ärzte und sie beklagen, dass es viel zu wenig Ärzte gäbe und dass die Versorgungssicherheit der Patienten nicht mehr gegeben sei. Inwiefern nehmen Sie die Ärzte mit ihren Warnungen ernst?
Ich nehme die Ärztinnen und Ärzte mit ihren Warnungen sehr ernst. Also ich bin auch im ständigen Austausch, muss man sagen. Die Warnungen sind ja berechtigt, muss man sagen. Wir haben ja das Problem, wir haben ja jetzt schon eigentlich einen Ärztemangel in den Kliniken wie aber auch ambulant. Und wir sind ja erst am Vorabend, dass die Babyboomer-Ärzte aus der Versorgung ausscheiden und wir aber viel mehr Bedarf haben für die Versorgung. Daher, wenn wir diese große Krankenhausreform nicht machen würden, wo wir tatsächlich dann auch die Ärzte, die wir haben, viel effizienter einsetzen, kämen wir nicht über die Runden. Das könnte nicht klappen.
Wir haben jetzt eine interne Umfrage der Charité bekommen. Also eine Mehrheit der Charité-Ärzte sagt, dass die Patienten jetzt nicht mehr optimal versorgt werden könnten. Schuld daran seien die Arbeitsbedingungen und der Ärztemangel. Ist das nicht ein Armutszeugnis für die beste Klinik Deutschlands?
Ich glaube, das ist also sehr schwierig, ist, wo wir jetzt gekommen sind. Also das Gesundheitssystem ist wirklich in vielen Bereichen sehr reformbedürftig. Und der Krankenhaussektor zählt dazu. Wir hätten über viele Jahre mehr Ärzte ausbilden müssen. Das fordere ich auch schon seit vielen Jahren. Hier kommen wir mit den Ländern nicht zusammen. Daher müssen wir jetzt auch die Bedingungen verbessern, dass man Medizin studiert. Wir müssen mehr ausländische Ärzte gewinnen. Aber wir müssen die Versorgung effizienter machen. Also ohne die Krankenhausreform kämen wir überhaupt nicht klar. Wir haben 1700 Krankenhäuser. Dafür haben wir nicht genug Ärztinnen und Ärzte. Die Qualität ist dann nicht gut genug. Also wir können so nicht weitermachen, sonst hätten wir eine Minderqualität, weil für so viele Standorte reicht die qualifizierte Ärzteschaft nicht aus.
Lauterbach geht hier natürlich auf die Krankenhausreform ein. Die ist ein zentrales Thema seiner Politik. Wir aber wollen vor allem wissen, wie er zu der Situation steht, die wir in der Charité vorgefunden haben.
Aber lassen Sie uns mal konkret über die Charité sprechen. Sie kennen ja auch den Vorstand, Herrn Krömer. Und immer wieder wird da angemahnt, wir müssen auch sparen und der wirtschaftliche Druck sei so groß und dass teilweise auch die Ärzte nicht dort eingestellt werden. Und diese Ärzte gehen auf die Straße und beklagen, dass sie sozusagen die Patienten nicht mehr richtig versorgen können.
Ich kann mich nicht einmischen, also in die Personalpolitik der Charité. Ich schätze die Arbeit von Herrn Krömer sehr und kann mir nicht vorstellen, dass er dort also berechtigte Ansprüche der Ärzteschaft nicht umsetzt.
Also was uns ein bisschen Sorge bereitet bei den Recherchen, war, dass sozusagen auch PJler, also Ärzte im praktischen Jahr, sozusagen Station schmeißen müssen, weil der wirtschaftliche Druck so groß ist, dass Ärzte im OP stehen und die PJler die stationäre Aufgabe übernehmen müssen.
Das kann ich nicht bewerten oder beurteilen. Also das käme mir ungewöhnlich vor.
Und dann schreitet auch hier der Pressesprecher ein.
Da haben aber jetzt wenn es in der Universität Charité schon so schlimm aussieht, dann will man sich ja...
Universität Charité ich nicht kommentieren.
Kann ehrlich ja. gesagt
aber dann noch mal grundsätzlich, Herr Lauterbach, wenn die Ärzte im OP sind, sehr, sehr viel operieren, um viel Geld zu verdienen. Kann es dann sein, dass Ärzte im Praktikum dann zum Beispiel für 44 Patienten auf Station alleine zuständig sind und dass keine anderen Ärzte ihnen zur Hilfe eilen, wenn was passiert?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne
grundsätzlich.
Grundsätzlich kann ich das also nicht beurteilen. Ich kenne die Verhältnisse dort nicht. Ich kann nur zweierlei sagen. Wenn Häuser wie die Charité also dauerhaft riesige Verluste machen, dann führt das natürlich zu Stress und zu einer Versorgung, die besser sein könnte. Das ist in allen Unikliniken in Deutschland der Fall. Daher brauchen wir dringend die Reform.
Können Sie grundsätzlich versprechen, dass durch die Krankenhausreform mehr Ärzte in die Kliniken eingestellt werden, dass mehr Ärzte auf Station sind? Können Sie das versprechen?
Ich lebe nicht vom Versprechen, sondern ich mache Gesetze. Und die Gesetze sind so, dass es einfach einen ganz anderen wirtschaftlichen Spielraum gibt, gerade für die Spezialkliniken, mehr Ärzte einzustellen.
Aber was uns wundert, ist, es gibt in kaum ein Land, bekommt so viel Geld in das Gesundheitswesen rein. Und trotzdem haben wir so verrückte Zahlen, wie dass zum Beispiel 17.000 Patienten im Jahr durch Behandlungsfehler sterben. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen?
Das System ist ineffizient. Wir haben so viele Krankenhausstandorte. Wir haben nicht genug Ärzte für die vielen Krankenhausstandorte. Wir haben die Situation, dass also in Kliniken, die dafür nicht spezialisiert sind, Eingriffe gemacht werden, die sie eigentlich nicht machen könnten. Um Köln herum machen also 85 Kliniken Darmkrebsoperationen. Das ist natürlich völlig falsch. Das heißt, wir müssen spezialisieren, dann kommen wir auch mit dem Geld aus. Wir haben im System nicht zu wenig Geld, sondern wir haben zu wenig Effizienz, Spezialisierung, wir haben zu wenig Arbeitszahlung und wir haben auch zu viele Kliniken. Das muss alles gesagt sein.
Die Botschaften seiner Reform sind bei uns angekommen. Aber du hast ja dann doch noch einmal nachgehakt, Heise. Pressesprecher hin oder her, hier macht halt jeder seinen Job.
Ich habe trotzdem noch mal eine Frage, die mich umtreibt. Trägt Herr Krömer an Sie heran, dass er aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht mehr Ärzte einstellen kann, um eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten?
Ich werde hier nicht über Gespräche mit einzelnen, also Klinikdirektoren oder dergleichen sprechen. Ich kann nur so viel sagen. Charité macht eine gute Arbeit, ist im internationalen Vergleich renommiert, bekommt aber für die spezialisierte Versorgung zu wenig Geld. Daher werden dort immer Verluste gemacht. Das wird die Krankenhausreform beenden.
Also, dass es auch mehr Ärzte gibt?
Das wird dann die Folge sein, natürlich.
Okay, vielen Dank.
Okay. Keine Frage, danke Ihnen.
Dankeschön.
Okay, er hat mit uns gesprochen, Heise. Aber der Bundesgesundheitsminister sagt auch, dass er das alles nicht beurteilen könne, obwohl er den Charité-Chef gut kennt. Er macht sogar Selfies gemeinsam mit Herjo Krömer.
Es wird aus einem Sozialsystem Gesundheitswesen ein Wirtschaftssystem, das kann man gar nicht mehr Gesundheitswesen nennen, Gesundheitsfabrik gemacht. Und da geht es nur darum, was bringt Profit. Sonst würden sich die privaten Konzerne gar nicht da reinhängen, ja, wenn man da keinen Profit machen kann. Und dann sage ich unterm Strich zum Schluss, kein gesellschaftlicher Bereich hat eine so hohe Profitrate wie das Gesundheitswesen. Nicht die Autoindustrie, nicht die chemische Industrie, alle nicht. Aber das Gesundheitswesen, das ist das eigentliche Problem, das geht keiner an.
Über all das hätten wir gern mit den Verantwortlichen der Charité selbst gesprochen. Über die krebskranke Sophie und Herrn Meissner, der auf der Intensivstation gelandet ist. Über Frau Reichenbach, die wohl zu früh entlassen wurde. Über die Mitarbeitenden, die mit Fädenziehen überfordert sind. Und über Marc Omar, der bis heute unter den Folgen seines Schädelbruchs leidet. Leider war niemand zu einem Interview bereit.
Was an all dem das Krasseste ist? Es ist alles bekannt. Wir wissen es. Die Demonstrationen, die Aufschreie, die Streiks, all das ist bekannt.
Und wir haben jetzt die Bilder dazu geliefert. SA Wir, das Team von Stern und RTL, bleiben natürlich dran.
Inside Charité ist eine crossmediale Recherche von Stern und RTL und der Audio Alliance. Mitgewirkt haben Bernhard Albrecht, Moritz Diekentmann, Christian Esser, Manka Heise, Isa von Heil, Sabine Greul, Tina Kaiser, Tim Kickbusch, Maria Mack, Marc Neller, Lisa Plank, Mona Rademacher, Alexander Römer, Anna Schwarzer, Andolin Sonnen und Charlotte Wirth.